Hallo und herzlich willkommen zu wieder einmal etwa 20 Minuten rund um Economics, Events und Entscheidungen. Herzlich willkommen zur neuesten Folge Carstens Corner. Mein Name ist Sebastian Franke und ich bin in einem Conference Call, quasi in einer Konferenzschaltung mit meiner Kollegin Franziska Biel. Hallo Franziska.
Hallo Sebastian.
Und mit unserem Chefvolkswirt natürlich auch, mit dem Carsten Bjeski. Hallo Carsten.
Hi Sebastian, hallo Franziska.
Ja, Carsten und Franziska, schön, dass ihr da seid. Wir wollen uns heute mal über ein Thema unterhalten, zu dem ihr in den letzten Tagen euch ein bisschen mal hingesetzt habt und ein paar Nummern mal durchgegangen seid, ein paar Zahlen mal durchgegangen seid. Da geht es um das Thema Innovation und wie das präsent ist oder wie gut sich einzelne Bundesländer vor allen Dingen präsentieren im Hinblick auf dieses Thema Innovation. Ehe wir darauf kommen, würde ich gerne noch einen kurzen Blick auf aktuelle Daten werfen. Wir haben ja letztens schon uns darüber unterhalten, dass die Inflationszahlen sehr, sehr niedrig mal wieder ausgefallen waren. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich in Zeiten einer Mehrwertsteuersenkung in der größten Volkswirtschaft der Eurozone. Jetzt sind aber die brandneuen Schätzungen gerade raus und da sehe ich, nachdem es im August 0,0% waren, sind es jetzt minus 0,2% sogar und nach dem harmonisierten Preisindex nach minus 0,1% im August jetzt minus 0,4% gegenüber dem Vorjahr. Das sind doch vermutlich Zahlen, die darauf hindeuten, dass wir, darüber hatten wir ja schon in der Vergangenheit mal spekuliert, dass wir demnächst dann vielleicht doch ein Aufstocken des Anleihenkaufprogramms sehen können. Ne? Denn das wird die EZB ja wahrscheinlich nicht einfach so mit einem Schulterzucken kommentieren.
Ja, naja, die EZB ist natürlich, wenn du sie das fragen würdest, würde ich sagen, die aktuelle Inflationsrate interessiert uns gar nicht. Denn wir machen ja zukunftsorientierte Geldpolitik und uns geht es vielmehr über Inflationserwartung, uns geht es über Inflationsprognosen.
Wobei natürlich Inflationserwartungen ja auch nicht gerade befeuert werden, wenn man die Zeitung aufschlägt und diese Zahl von minus 0,4 beispielsweise sieht.
Genau, ne, sicherlich, wenn man sich ja auch mal diese ganzen gängigen Inflationserwartungsindikatoren anschaut, dann sieht man ja immer wieder, dass die eigentlich herzlich wenig sagen über die Zukunft, sondern vielmehr sagen über die aktuelle Inflationsrate. Also die sind ja sehr, sehr stark mit der aktuellen Inflationsentwicklung korreliert. Und was wir jetzt sehen, man muss erstmal vielleicht ein bisschen die deutschen Inflationszahlen ein bisschen auseinanderpuzzeln. Ja, wie du schon gesagt hast, minus 0,2, minus 0,4. Da sitzt unheimlich viel Mehrwertsteuersenkung drin. Da sind auch nochmal die niedrigen Energiepreise mit drin. Aber ich habe mir das mal angeschaut unter der Woche, wenn man sich so diesen größeren Warenkorb anschaut, mit dem die Inflation gemessen wird und sich dann da die 100 größten oder die 100 wichtigsten Komponenten anschaut, dann haben wir schon, dass die Hälfte davon mittlerweile negative Inflationsraten zeigt. Also sinkende Preise im Vergleich zu vor einem Jahr. Und das ist mehr, als wir zum Beispiel 2014, 2015 gesehen haben. Und ja, wir erinnern uns, die älteren Zuhörer unter uns erinnern sich daran, das war ja der Moment, in dem die EZB vor Deflation gewarnt hat oder einige innerhalb der EZB. Und daraufhin wurde auch das Anleihenkaufprogramm gestartet. So, ist jetzt eine Inflationsrate von minus 0,2, minus 0,4 Deflation? Nee, das ist eher Disinflation. Denn wir können es erklären, aber, und das ist der Punkt, in der Situation, in der Unsicherheit Trumpf ist, in der Situation, in der der Arbeitsmarkt unsicherer wird, ja, die Gefahr von weiteren Entlassungen zunimmt, dann wird es natürlich irgendwann schon ein bisschen brenzlig, weil dann könnte das doch passieren, dass die Verbraucher halt in den kommenden Monaten dann denken, boah, lass es mal noch ein bisschen vorsichtiger sein, die Preise fallen auch, also warum warten wir nicht noch ein paar Wochen, bevor wir das Geld ausgeben. So weit ist es noch nicht, aber die EZB wird das schon mit Argusaugen verfolgen. Und dann hatten wir noch die Geschichte, die wir schon vor ein paar Wochen haben, den stärkeren Euro. Weiterhin Inflationsprognosen der EZB von 1,3% im Jahr 2022. Und Das heißt, die Diskussion innerhalb der EZB wird hitziger werden. Das haben wir jetzt auch in den letzten Tagen ja gesehen. Es gab auch ein Feuerwerk an EZB-Reden und Aussagen. Und wir sind eigentlich wieder ein bisschen so in der Draghi-Ära angekommen, in dem wir also eigentlich zwei verschiedene Lager haben. Das Lager der Falken, ja, die deutlich jetzt auch in ihren Reden sagen, das ist alles zeitlich, wir müssen auf diese Inflationsrate eher nicht reagieren. Wir halten es mit Draghi, der irgendwann mal das geflügelte Wort hatte, mit fallenden Preisen kann man die einfach mehr leisten. Und wir haben die geldpolitischen Tauben, die sagen, aufgepasst, deflationäre Spirale, wenn die erstmal wirklich richtig sich verankert hat, dann komme ich da nicht mehr raus. Also wir sollten jetzt lieber zu viel machen als zu wenig. So, und der Streit wird wahrscheinlich doch bis in den Dezember sich fortsetzen. Und dann würden wir, ich denke, immer noch eine Erhöhung des Anleihenkaufprogramms bekommen. Oder aber die Falken setzen sich überraschenderweise durch und die EZB macht nichts.
Ja, du hast eben schon in einem Nebensatz mal ein Thema angerissen, das ja doch mehr oder weniger für uns als Arbeitnehmer und Verbraucher, zum Beispiel auch im Hinblick auf Verbrauchervertrauen, natürlich ein ganz zentrales Thema ist, und das ist der Arbeitsmarkt. Da kamen ja jetzt auch diese Woche gerade wieder Zahlen raus und die sahen ja überraschend gut aus. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
Ja, also die Arbeitslosigkeit ist jetzt im September gesunken. Das ist normal. Ja, das ist mal sozusagen der leichte Aufschwung nach den Sommerferien. Aber man sieht eigentlich gar keinen Corona-Effekt mehr. Denn man hätte doch erwartet, dass vielleicht dieser Aufschwung im September deutlich geringer ausfallen würde. Aber Pustekuchen. Wir hatten jetzt eigentlich den stärksten September seit, wenn man nachdenkt, 2014 oder 2012. Also definitiv seit einigen Jahren. Und das geht natürlich eigentlich auch komplett gegen die Intuition aktuell. Ja, wir haben Corona. Wenn wir uns die Nachrichten anschauen, dann haben wir doch in den letzten Wochen immer wieder Schlagzeilen gesehen, dass Unternehmen umstrukturieren wollen, dass Entlassungen angekündigt werden oder Stellenabbau angekündigt wird. Und das passt jetzt eigentlich nicht mit diesem Arbeitsmarktbild vom September zusammen. Hinzu kommt natürlich auch, dass wir die Zahlen der Kurzarbeit gehen zurück, ist aber immer noch recht hoch. Und von daher, also ich merke ganz deutlich, ich traue dem Braten noch nicht. Ich wäre sehr vorsichtig, schon in Jubelstimmung auszubrechen. Ich denke, dass das dicke Ende doch noch kommen wird. Denn was wir ja genau jetzt sehen, jetzt kommen wir diesen schönen Wetterumschwung, den wir innerhalb von einer Woche mitgemacht haben, heißt ja auch, dass Restaurants, also allgemein Gastgewerbe, jetzt wahrscheinlich nochmal wieder getroffen wird in den kommenden Wochen und Monaten. Denn es war einfach, um doch wieder Kapazitäten auszubauen in der guten Jahreszeit, wenn Leute auch draußen sitzen konnten, wenn es einfacher war, diese Social Distancing Maßnahmen durchzuführen. Jetzt, ja, in der jetzigen Situation, wenn alle wieder drin sitzen, denke ich, dass da auch noch mal ein paar Stellen abgebaut werden. So, dann haben wir natürlich die anderen Sektoren, die jetzt auch eigentlich unverschuldet durch Corona getroffen werden. Reise, Fliegen, Fluggesellschaften, Flughäfen. Da wird also auch noch einiges auf uns zukommen. Und von daher wäre ich jetzt aktuell vorsichtig, um jetzt schon in so eine Jubelstimmung auszubrechen.
Dann werfen wir doch mal einen Blick in die längerfristige Zukunft oder sagen wir mal auf die Voraussetzungen für eine möglichst gute längerfristige oder mittel- bis längerfristige Zukunft. Ich habe es eingangs ja schon erwähnt, Franziska und du hatten ein Update erstellt für unseren Innovationsindex, den wir einmal im Jahr immer zusammenstellen und wo wir einen Blick werfen auf verschiedene oder auf alle Bundesländer und die nach verschiedenen Kriterien dann mal durchgehen und abklopfen, was sie denn da zu bieten haben. Und Franziska, da würde ich dich bitten, uns doch einmal kurz einen Überblick zu geben, was denn so die Zusammensetzung dieses Innovationsindex ausmacht, was für Kriterien das sind, auf die ihr da geachtet habt und natürlich auch uns mal einen Überblick darüber zu geben, was denn da Bemerkenswertes rausgekommen ist.
Ja, also das ist ein sehr, sehr spannender Index, wie ich finde. Ich durfte jetzt das erste Mal mit aktualisieren. Hat mir große Freude gemacht, auch dann die Ergebnisse zu sehen. Tatsächlich setzt sich dieser Index oder die Ergebnisse des Index aus 8 Indikatoren zusammen. Diese 8 Indikatoren, das ist zum einen zum Beispiel, wie viele Startups gibt es in diesem Bundesland? Das nächste ist, wie hoch ist der Anteil an jungen Menschen, die in diesem Bundesland leben? Dann ist ein weiterer Indikator, wie flexibel ist dieses Bundesland? Also das heißt, wie viele Menschen dort sind selbstständig im Vergleich zu dessen, die in einem, ich sag mal, normalen Arbeitsverhältnis angestellt sind. Unternehmensdynamik ist noch ein Thema, also wie viele Unternehmen werden gegründet im Vergleich zu denen, die geschlossen werden. Wie hoch ist der Anteil in Forschung und Entwicklung, ist ein weiterer Punkt. Und genauso, wie hoch ist der Anteil an den Haushalten, die Zugang zum Breitbandinternet haben, also zu schnellem Internet. Das alles sind für uns Indikatoren, die widerspiegeln, wie innovationsstark ist ein Bundesland in Summe. Also wäre jetzt ein Bundesland in allen diesen Kategorien super gut, würde super gut abschneiden, dann wäre das von unserer Seite aus, wow, innovationsstärker geht gar nicht. Aber was wir eben sehen, über den ganzen Index verteilt, kaum ein Bundesland, also eigentlich keines, ist in allen Kategorien schneidet es besser ab als ein anderes. Hamburg und Berlin beispielsweise, wobei man vielleicht vorher sagen kann oder sollte, Berlin hat da den ersten Platz geholt, ist in unseren Augen das innovationsstärkste Bundesland oder ja Bundesland Deutschlands. Und Hamburg folgt direkt auf Platz 2. Die sind auch relativ dicht beieinander. Und was da ganz lustig ist, im Prinzip haben sie wirklich, ist jeder einer von beiden immer der Beste in einer Kategorie. Sie haben sich das ziemlich genau aufgeteilt. Den großen Unterschied, der da gemacht wird, ist einfach, Berlin hat unfassbar viele Startups. Da gibt es eine Gründerszene, die ist so hoch wie in keinem anderen Bundesland in Deutschland. Ja, wo Hamburg beispielsweise jetzt ein bisschen besser abgeschnitten hat, ist der Anteil an jungen Leuten. Was außerdem aufgefallen ist in diesem Jahr, ist die letzten Plätze im Innovationsindex. Die werden nämlich allesamt von den in Anführungszeichen neuen Bundesländern belegt. Zwar sehen wir oder haben wir gesehen, dass Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern einige Punkte dazugewinnen konnten, sogar am meisten Punkte dazugewinnen konnten von allen Bundesländern, aber dennoch reicht es eben nicht, um sich wirklich signifikant vorzukämpfen. Das liegt an verschiedenen Punkten. Beispielsweise gibt es dort ein bisschen weniger Haushalte, die mit schnellem Internet versorgt sind. Es gibt ganz wenige Startups. Es gibt aber vor allem ganz wenige junge Menschen dort. Der demografische Wandel, der zeichnet sich irgendwie deutschlandweit wirklich ab. Das ist in jedem Bundesland zu erkennen. Der Anteil an jungen Menschen nimmt ab. Aber in den neuen Ländern ganz besonders zu beobachten. Dennoch sehen wir eben daran, dass die Länder alle ein bisschen aufholen, dass sich langsam auch diesbezüglich eine stärkere Einheit abzeichnet. Aber es ist halt irgendwie so ein bisschen die Frage, was fehlt noch? Oder auch jetzt hatten wir Daten aus 2019. Was werden wir denn im nächsten Jahr sehen, wenn dann so Corona ein bisschen dazukommt? Wie wird sich das denn auf diesen Innovationsindex auswirken? Oder wie wird sich Corona auf Innovationen auswirken? Carsten, hast du da vielleicht schon eine Einschätzung zu?
Na, wie sieht das aus? Also, ist viel zu früh. Ich meine, was wir sehen, was du ja auch gesagt hast, das sieht auf den ersten Blick erstmal nicht nach blühenden Landschaften aus, ja, die vier ostdeutschen Bundesländer sozusagen am Tabellenende. Aber was wir von den Corona-Fällen sehen, was ich mir von den Zahlen erinnern kann, ist natürlich, das ist dann der Vorteil des demografischen Wandels, nämlich einer viel geringeren Bevölkerungsdichte in den ganzen ostdeutschen Bundesländern, dass auch die Corona-Zahlen gar nicht so hoch waren wie in vielen westdeutschen Bundesländern. Also das sollte das ein bisschen abfedern. Ansonsten wird wahrscheinlich die negativen wirtschaftlichen Folgen werden ähnlich sein. Von daher ist es eher, denke ich, wichtig, dass man nach vorne schaut. Es ist wichtig, dass man auch ein paar von den, Pluspunkten der ostdeutschen Länder mitnimmt. Also es ist zum Beispiel Bildung ist ziemlich gut. Ja, wir haben eigentlich auch, wir haben eine recht ordentliche Flexibilität und auch mehr Eigenschaften von Leuten, um auch Risiko zu nehmen, was wir jetzt in so einem Innovationsindex nicht abbilden. Also von daher denke ich auch, ja, 30. Jahr der Wiedervereinigung, Corona wird alle Bundesländer treffen. Was halt hier wichtig ist zu sehen, dass wir ganz langsam doch einige Länder haben, und da steht ja Sachsen auch voran, die eigentlich auch im Vergleich zu dem Saarland, zu Nordrhein-Westfalen aufgeholt haben. Und jetzt geht es darum, aber das wird auch eine Frage sein für die Politik. Was möchte ich? Möchte ich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel diesen ganzen Innovationsindex, den wir gemacht haben, im internationalen Vergleich anschaue, dann ist Deutschland da nur im gehobenen Mittelfeld, Platz 8, wenn ich mich gut erinnere. Und das ist natürlich dann die Aufgabe, was will ich? Will ich eher eine sehr homogene, ein sehr homogenes Land haben? Das heißt, alles soll irgendwie zusammenwachsen. Oder aber fördere ich vor allem die Spitzen, um die Spitzengruppen so stark werden zu lassen, dass sie den Rest mitziehen können. Ich denke, das wird eine wichtige Frage sein für die Wirtschaftspolitik. Und allgemein werden wir natürlich auch sehen, dass, wenn jetzt dieser Strukturwandel in einigen Sektoren weitergeht, dass dadurch doch häufig eher jetzt westdeutsche Bundesländer getroffen werden.
Weil die eben die Stärken haben in den klassischen Industrien.
Genau.
Und die Frage ist natürlich aus der Sichtweise unseres Innovationsindex, wenn wir da jetzt weniger Maschinenbauer haben, weniger Autohersteller beispielsweise, oder nehmen wir mal an, dass zumindest die Beschäftigung in diesen Branchen abnimmt, sind das denn aktuell Branchen, die die Innovation in Deutschland treiben? Also ich habe gehört, ihr schaut ja zum Beispiel auch auf die Startups. Da liegt das eigentlich nahe, dass man dann sowas als wichtigen Punkt in so einem Innovationsindex mit aufnimmt. Aber ansonsten, ist es denn so oder ist es noch so, dass dort zwar mit hoher Qualität hergestellt wird, aber auch die Innovation nicht vernachlässigt wird? Ich sag mal, wenn ich mal so klischeehaft mir das anschaue, wie da ja zum Beispiel in puncto Elektromobilität auf die deutsche Automobilindustrie geschaut wird, da gibt es ja nicht immer Grund zum Optimismus. Von daher, sind das überhaupt Branchen, die dann für so einen Innovationsindex bei euch auch eine große Rolle spielen?
Naja, wir haben ja jetzt, oder dafür haben wir die Daten gar nicht, um erst so einen Innovationsindex auch noch auf Branchen zu unterscheiden. Ja, das wäre natürlich eigentlich der nächste Schritt. Und Innovation ist viel. Es gibt natürlich x Indizes, die Innovation versuchen zu messen, die Digitalisierung messen. Wir haben ja auch die 8 Komponenten, die Franziska genannt hat, ja auch ausgesucht schon vor Jahren, eigentlich im Sinne von Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit. So, das sind immer so Kompromisse, die man dann machen muss, wenn man so einen Index entwickelt. Bei den Branchen, ja, ist auch so, und dann Innovation jetzt wird sich wahrscheinlich erst in einigen Jahren in Wachstum zeigen. Zur Automobilbranche, ja, oder anderen Industriebranchen, die jetzt eventuell diesen Strukturwandel leiden können, oder leiden werden, die sind natürlich bisher immer innovativ gewesen. Und wenn ich mir die Forschungs- und Entwicklungsausgaben anschaue in Deutschland, da kommt, glaube ich, auch ein Drittel kommt von der Automobilindustrie. Ja, wenn wir uns auch Patentanmeldungen anschauen, da kommt auch doch immer noch relativ viel aus der Automobilindustrie. Also es ist nicht so, dass es hier überhaupt keine Innovationen gäbe. Es ist so, dass man ein paar Trends aktuell hinterherhinkt. Und von daher ist das wieder die Frage, wir werden es wirklich erst in ein paar Jahren sehen können, ob sich jetzt die Verschiebung bei der Innovation, ob die sich auch wirklich in stärkerem und schwächerem Wirtschaftswachstum äußern werden.
Ja, ich bin gespannt, was dann der nächstjährige Blick auf den dann wieder aktualisierten Innovationsindex ergeben wird. Und bin vor allen Dingen gespannt, was davon dann von den Veränderungen im nächsten Jahr übrig bleiben wird, wenn wir sagen können, jetzt haben wir auch Daten vorliegen, mit denen wir quasi Corona hinter uns liegen lassen. Das wird ein Thema sein, auf das wir natürlich auch weiterhin ein Auge haben werden. Dann würde ich sagen, Franziska und Carsten, ich danke euch für diese Vorstellung eurer Ergebnisse. Ich hoffe, das war auch für Sie interessant, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Wie immer weise ich auch diesmal darauf hin, lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder nicht so gut gefällt und bewerten Sie uns gerne auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und wir freuen uns auch immer über Themenvorschläge oder Kritik, die Sie haben. Ansonsten gilt, wie immer, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen, vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.